Ich bedanke mich erstmal herzlich für die Einladung hierher, weil ich finde diese Veranstaltung auch wirklich sehr wichtig, denn es gibt immer noch erhebliche Probleme in der aktuellen Begutachtungspraxis, besonders bei komplexen Traumafolgestörungen. Ist das mit dem Mikro nicht gut? Also ich nehme das hier selbst nicht wahr. Ah, es war immer noch Probleme in der Begutachtungspraxis, die uns auch, vor denen es geht, sage ich anders, hier in unserer Tätigkeit ständig auffallen. Und ich mache seit Mitte der 90er Jahre ungefähr, ne, wir beide schon Gutachten in diesem speziellen Bereich. Und da hat sich schon einiges verändert, aber es gibt wirklich immer noch Verbesserungsbedarf. Nun ist es so, dass ich hier aufgrund der Kürze der Zeit wirklich nur ganz kleine Punkte anführen kann. Alle Probleme kann ich nicht ansprechen, aber einige sind hier heute auch schon mehrfach verschiedentlich gefallen, wenn man gleich sehen, dass sich da auch manches wiederholt. Und ganz am Ende werde ich dann was zu diesem sogenannten Thüringer Modell sagen, wie das mit der Begutachtungspraxis in Thüringen läuft. Also einmal bestehen Probleme, vor allem deshalb, das haben wir heute mehrfach gehört, weil die Kompetenz und die Qualifikation der Gutachter sehr, sehr unterschiedlich ist. Darin oft Streit besteht, ob man ein traumatisches Ereignis überhaupt anerkennt, wie die Gutachten durchgeführt werden, auch dazu haben wir eben schon Beispiele erlebt, wie die Gutachter die Symptome dann diagnostisch einordnen und der alte Ärger mit der Kausalitätskette, Abgrenzung, Vorschäden, Nachschäden. Das Ereignis ist oft lange her und oft fehlen auch die Befunde in den Akten. Zum ersten Punkt, ich bin ja jetzt mehr für den Ist-Zustand zuständig. Wie ist der Ist-Zustand? Gutachter werden von Versorgungsämtern und Gerichten ausgewählt. Es gibt nach wie vor keine zwingende Vorschrift, dass sie eine besondere Qualifikation haben müssen. Es gibt eine Empfehlung des Bundesministeriums dazu, aber das ist Ländersache, wie das umgesetzt wird. Und deshalb ist das bundesweit komplett uneinheitlich. Nur Thüringen, zum Teil Sachsen und zum Teil inzwischen auch Niedersachsen sind sehr bemüht, eben entsprechende Gutachter zu beauftragen. Die anderen Bundesländer machen das sehr, sehr unterschiedlich. Das führt dazu, dass es sehr unterschiedliche Qualität in den Gutachten gibt, mit zum Teil völlig gegensätzlichen Meinungen, was dann auch lange Gerichtsprozesse nach sich zieht, zu hohen Kosten führt, muss man sagen. Die Klienten müssen in Vorleistung treten, wenn sie ein eigenes Gutachten in Auftrag geben wollen, was sie ja häufig gar nicht können, weil sie die Kosten gar nicht zahlen können und müssen, wie wir hier mehrfach gehört haben, unter dem Langverfahren auch sehr leiden. Ich möchte so anhand auch einiger kleiner Beispiele zeigen, warum das eben wichtig ist, Hintergrundwissen und Kompetenz für Gutachter. Ein Gutachter hat beispielsweise nicht glauben wollen, dass der Schulausschluss in der DDR wegen Zugehörigkeit zum beruflichen Mittelstand mal stattgefunden hatte in der Vorgeschichte des Antragstellers und hat, das sind alles Zitate aus wahren Gutachten, also die ich selbst gelesen habe, und hat eben gesagt, der muss schon vorher paranoid gewesen sein, er hat sich da verfolgt gefühlt, völlig zu Unrecht, der ist bestimmt aus anderen Gründen aus der Schule geflogen und hat deshalb einen Vorschaden angenommen. Immer wieder lese ich auch dieses ein bisschen unterschiedlich formuliert, aber inhaltlich immer das Gleiche. Der Betroffene hätte sich an den Staat auch besser anpassen können, er hätte auch wissen müssen, wenn er oppositionell wird, dass er eventuell auch in Haft kommt. Ist doch das Risiko eingegangen, also muss er vorher schon auffällig unangepasst gewesen sein. Und auch dann wird gesagt, er ist schon vorher krank gewesen. Wo wir alle wissen, das war eine Diktatur, also, aber manche Leute wollen das schon mal nicht wagen. Ein Gutachter hat zum Beispiel auch gesagt, der Betroffene saß in der Haftzelle, hat Angstzustände gehabt, hat geschrien, hat einen Zusammenbruch gehabt, das war in den Akten dokumentiert. Das ist ja für uns eine nachvollziehbare Reaktion. Das habe ich wörtlich zitiert. Er hat gesagt, das sei eine pathologische, krankheitswertige Reaktion und ein Beweis dafür, dass der vorher schon hysterisch und instabil war, vor der Haft, dass deswegen eben auch vorher schon eine krankheitswertige Störung vorlag. Immer wieder gibt es Ablehnung, weil keine Befunde in den Akten vorliegen, obwohl ja Vermeidungsverhalten und Misstrauen dies erklären. Es werden Diagnosen, das haben wir heute auch schon gehört, unkritisch übernommen, sowohl aus der DDR-Zeit, aber auch aus dem Westen zu Zeiten, wo es das Wissen der Traumafolgestörung noch gab. Und auch bei aktuellen Befunden muss man kritisch sagen, denn oft wird die Haft Im Nebensatz erwähnt, es wird gar keine Trauma-Anamnese erhoben. Es sind aktuelle Aufnahmeanlässe, die da nur behandelt werden. Da wird gar nicht geguckt, ob auch noch eine Traumafolgestörung vorliegt. Ich habe ein ganz krasses Beispiel vor kurzem gehabt, dass eine Frau wirklich seit 72 als paranoide Schizophrenie läuft, die Verfolgungs- und Zersetzungsmaßnahmen ausgesetzt war und in der DDR im Krankenhaus war und da die Diagnose bekam. Und alle Nachbefunde haben diese Diagnose übernommen. Und ich habe mir die Befunde sehr genau angeguckt. In keinem einzigen Befund war wirklich eine ausreichende schizophrene Symptomatik vorhanden. Und da sieht man also, dass auch sowas vorkommt. Das ist natürlich sehr krass. Es werden immer wieder auch ungeeignete und sehr überflüssige Testverfahren durchgeführt, die sich überhaupt nicht für Traumafolgestörungen eignen, wo ich mich dann frage, warum wurde das gemacht? Das hat stundenlang gedauert und war anstrengend. Das haben wir eben gehört, diese Beispiele habe ich auch gehabt, mehrfach, dass also Gutachter die Opfer in eine forensische Abteilung, also eine Gefängnispsychiatrie vorgeladen haben, weil sie dort arbeiten, weil sie das einfach, die haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht, ja. Voraussetzung ist aber eine sichere, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und eine gute Atmosphäre zu schaffen, damit man auch ein vernünftiges Gutachten machen kann. Und so geht das natürlich nicht. Auch die Untersuchungsräume sind manchmal viel zu eng. Das erinnert an die Zellensituation, sagen die Opfer. Und dann kommt es zur Reaktivierung bis zum Abbruch. Und manche haben gesagt, ich gehe wieder zum Gutachter, was wir heute auch schon gehört haben. Immer wieder werden lange Wartezeiten angegeben in vollen engen Wartezimmern. Sie werden nicht begrüßt. Es gibt keine Erklärung, wie das Gutachten ablaufen wird, was eben auch Angst und Misstrauen steigert. Oder immer wieder, wirklich auch recht häufig, habe ich erlebt, Tonbandaufzeichnungen während der Begutachtung, ohne vorher mit dem Betroffenen eine Rücksprache darüber zu halten. Oder dass der Gutachter das Gutachten gleich während der Begutachtung reindiktiert, ins Diktiergerät, was natürlich also dann auch an die Verhörsituationen erinnern kann. Autoritäre Haltung des Gutachters, also sehr betont, dass er hier derjenige ist, welcher, was natürlich auch dann zur Wiedererinnerung und zum Abbruch führt. Immer wieder kommt es zu Zweifeln an der Glaubhaftigkeit der Angaben, wenn keine Befunde in den Akten vorliegen. Wie ich eben schon sagte, ich habe gerade erst ein Beispiel gehabt von einem Kollegen, einem Chefarzt aus den neuen Bundesländern, der ein Gutachten bei jemandem gemacht hat. Und der hat da ernsthaft reingeschrieben, er hätte auch in der DDR zum Arzt gehen können, findet er. Er hätte ja nicht sagen müssen, warum er das hat, er hätte sich ja einfach so behandeln lassen können. Da habe ich natürlich gegenargumentiert und gesagt, also so sehe ich das nicht. Woraufhin der Richter, der diesen Gutachter sehr mag, sage ich einfach mal, den Betroffenen vorladen wollte, um die Glaubhaftigkeit persönlich zu prüfen, vor Gericht, was ich nicht weiß, wie er das überhaupt machen will, weil er die Fähigkeit dazu das gar nicht erworben hat. Wir konnten das zwar abwenden, aber erst nach einem ziemlich langen Krieg, muss ich sagen, mit diesem Richter konnte man das dann am Ende abwenden. Oft gibt es auch immer noch Steigerungen, haben wir auch schon gehört, ob das Traumakriterium erfüllt ist, wenn keine körperliche Misshandlung, keine Lebensbedrohung direkt vorliegt, sondern sogenannte psychische Folter, weil ernsthaft in dem Klassifikationssystem, nach denen wir Gutachter, und wir sind da leider zu verpflichtet, uns richten müssen, psychische Folter immer noch nicht drinstehen. Und jetzt gibt es eine Änderung, im DSM-5 ist dies herausgekommen, dann steht sie wieder nicht drin. Also es wird auch jetzt immer noch Gutachter geben, die das vertreten, weil es in dem Klassifikationssystem anders drinsteht. Auch eben muss man fragen können oder das Wissen haben, die richtigen Fragen zu stellen, um überhaupt herauszufinden, was hat der Betroffene denn da wirklich erlebt, wie schlimm war das. Denn immer wieder ist es ja so, dass aufgrund von Schadengefühl, Vermeidungsverhalten Andeutungen gemacht werden, so wie ich war Frischfleisch und ich weiß inzwischen schon gut, was das bedeutet. Oder wenn ich frage, wenn der Bericht zu Ende ist, wie sind Sie denn transportiert worden? Weil die erzählen das überhaupt nicht. Und dann kommen da die krassesten Sachen raus. Oder ich habe eingefragt, waren Sie eventuell auch im Sonderarrest? Ja, 4x21 Tage. Ich sage, warum haben Sie es nicht erzählt? Ich will da nicht drüber reden, hat der gesagt. Deswegen habe ich das nicht erzählt. Und dann heißt es am Ende, das war alles gar nicht so schlimm. Ja, wenn ich dann im Nachgutachten eben nachgefragt habe, hat sich dann oft herausgestellt, es gab doch viel mehr Hafterlebnisse mit ausreichender Belastung. Es ist für uns Gutachter leider aber auch sehr schwierig, das einzuordnen diagnostisch. Wir müssen die gängigen Klassifikationssysteme irgendwo auch zugrunde legen. Die decken aber die Möglichkeit an Traumafolgestörungen gar nicht ab. weil das sind ja oft komplexe Bilder. Und es soll dann immer eine Anzahl, Kombination von Symptomen vorhanden sein, damit man die Diagnose überhaupt stellen darf. Ich darf eine posttraumatische Störung nur stellen, wenn so viele Symptome von B, C, D-Kriterien vorhanden sind und so weiter. Ja, auch die Änderungen, die jetzt gekommen sind, da sind zwar einige kleine Verbesserungen drin, sind nicht sehr befriedigend. Und wie wir heute schon mehrfach hier gehört haben, gibt es in der Klinik, in der Praxis, ganz oft Störungen, die keine posttraumatische Störung sind oder wo nur Teilsymptome vorhanden sind, wo wilde Durchmischung mit anderen Krankheitsbildern vorhanden sind, wo komorbide Süchte vorhanden sind. Und das kann man mit unserem Klassifikationssystem gar nicht so richtig diagnostizieren. Dann kommt es zu sehr unspezifischen Bezeichnungen, dann steht da sowas wie psychoreaktive Störung. Gegenteilige Diagnosen, ich habe also 5 Vorgutachten neulich gehabt im Gerichtsprozess, jeder hatte eine andere Diagnose gestellt, jeder Gutachter, oder auch 6 Persönlichkeitsstörungen kann man sich dann aussuchen, welche man hat. Und ganz oft sehe ich im Gutachten, die Symptome werden erhoben, die werden erfragt, die werden sogar vom Gutachter aufgeführt, auch dass es belastend sind, dann passt das nicht in die Diagnosen rein, da fehlt was, und dann heißt es, am Ende ist es keine Diagnose entfüllt, keine Traumafolgestörung vorhanden. Die Symptome sind auf einmal quasi unter den Tisch gefallen, existieren nicht mehr. Also das geht natürlich einfach nicht. Immer wieder kommt es auch dazu, dass eben Persönlichkeitsstörungen nach wie vor aufgrund bloßer Annahmen erfolgen, als Vorschäden, wenn irgendwas in der Vorgeschichte vorgelegen hat bei den Klienten. Es gibt natürlich sowas, dass Persönlichkeitsstörungen oder Vorschäden vorhanden sind, dann muss man sie eben auch abgrenzen. Aber häufig sind das ganz merkwürdige Konstrukte und manchmal kann man sich auch des Gefühls nicht erwehren, dass man geradezu danach sucht, irgendwas zu finden, was einen Vorschaden hervorbringt. Und es gibt Urteile des Bundessozialgerichtes, dass die nicht aufgrund bloßer Vermutungen diagnostiziert werden dürfen. Einige Versorgungsämter haben das, wie zum Beispiel Niedersachsen, sogar in der Fragestellung oben drin stehen als Hinweis für Gutachter, was ich auch gut finde, das steht drin, Sie dürfen das nicht machen als Gutachter, nur ja, wenn Sie das ausreichend begründen können. In Thüringen, ich will jetzt zu diesem Problem gar nicht mehr erzählen, sonst würden wir hier morgen noch sitzen. In Thüringen ist es so, dass eigentlich schon 2000, ich habe 2002 geschrieben, dass halt überlegt wurde, das ganz anders zu machen. Es war das erste Bundesland, was sehr fortschrittlich damit umgegangen ist. Und es ist seitdem so, dass alle Gutachter, einfach alle zu psychischen Schäden infolge politischer Haft nur von Gutachtern gemacht werden, die eine spezielle Ausbildung in Psychotraumatologie, also auch in Therapie haben und die die Hintergrundbedingungen aus der politischen Haftzeit oder Verfolgungszeit kennen, die auch Gutachtenerfahrung haben. Früher hat das der Professor Merker gemacht und nachdem er dann in die Schweiz gegangen ist, mache ich das. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin die Supergutachter, nicht, dass das missverstanden wird, so ist es absolut nicht gedacht, sondern das ist wirklich von Thüringen ausgegangen, dass die gesagt haben, wir möchten das eben sicherstellen, dass diese Gutachten in Zukunft besser laufen. Die müssen neutral sein vom Amt auch, was ich eigentlich auch eine wichtige Maßgabe finde, dass es nicht im Amt oder durch Amtsmitarbeiter stattfindet, weil da habe ich manchmal auch das Gefühl, manche verteidigen dieses Geld so, als wäre es ihr eigenes, muss man wirklich sagen. Und es fand auch wirklich viel Austausch zwischen Gutachtern und Versorgungsmitarbeitern statt. Für die ersten Jahre kann ich sagen, da haben wir uns richtig gestritten. Ja? Und manche Fälle waren durchaus verschiedener Meinung, haben uns dann auch mit Begründungen, mit Fällen beschäftigt. Und das ist immer besser geworden, sodass wir irgendwann dann auch alle auf einem guten wissenschaftlichen Stand waren, auch die Mitarbeiter. Sodass auch hier viel gemacht wurde. Das ist natürlich ein erhöhter Kostenaufwand für Thüringen, das muss man einfach sagen, denen die bereit sind zu zahlen, weil die Gutachten kosten Geld. Das wird zwar per Pauschalbeträgen gemacht, also nicht per Zeit, weil das können sie nicht bezahlen, aber das ist trotzdem mehr, als sie zahlen müssen, wenn sie auf die Versorgungsamtsärzte zum Beispiel in Gutachten setzen. Der Zeitaufwand, 6 Sekunden, der Zeitaufwand für die Betroffenen ist höher, und die müssen ja extra zu den speziellen Gutachtern fahren, also die sind nicht mehr um die Ecke, das muss man einfach auch sehen. Aber im Ergebnis, das ist ganz sicher, hat es weniger Gerichtsprozesse gegeben, was ja auch viel Kosten spart und vor allem die Betroffenen weniger belastet. Und die Anerkennungsquote, es gab eine Untersuchung, ich glaube Herr Wegner war das, der das gemacht hat vor 2, 3 Jahren, dass Thüringen dann irgendwann die höchste Anerkennungsquote hatte. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es damals das einzige Bundesland war, was es überhaupt so gemacht hat. In Sitschum hat sich das möglicherweise geändert. Soweit wollte ich einfach nur was sagen, so als Input. Und dann können wir diskutieren, wenn Frau Denis fertig ist. Ja?
Vielen Dank, Frau.